Und das ist, Brot ist sogar so anders, dass Leute, die seither Fan waren von diesem Rockerfolkernbrot im Kasten, jetzt das von unserer Verkäuferin empfohlen gekriegt haben, gucken sie her, wir haben ein neues Rockerfolkernbrot, das Kastenbrot gibt es gerade nicht mehr. Die dann sagen, oh nee, das geht gar nicht, das schmeckt ja nach gar nichts, weil es halt nicht so sauer ist. Aber Leute, die seither das Rockerfolkernbrot als viel zu sauer empfunden haben, die lieben das Neue. Cool. Also ich bin wieder total begeistert. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Nachtschicht. Mein Name ist Ingmar Grimmer und ich freue mich sehr, Tobi, dass wir nach langer Zeit heute endlich mal wieder aufnehmen. Grüß dich, guten Morgen.
Ja, hallo Ingmar.
Ja, schön. Wir hattet jetzt eine Folge Interview dazwischen und unsere letzte Folge ist auch schon eine Weile her. Also ist bestimmt schon wieder einige Wochen her, als wir zum letzten Mal hier Podcast aufgenommen haben. Und ich freue mich, dass wir heute wieder uns austauschen über das Backen. Ich musste heute Morgen schon eigentlich denken, weil ich die Brot aufgeschlagen habe. Ich weiß nicht, ob du die Zeitschrift kennst. Ja. Da ging es ums Salz-Hefe-Verfahren. Den Artikel habe ich mir natürlich dann gleich durchgelesen. Den bringe ich dann zur nächsten Folge mit. Das war mir heute so kurzfristig. Aber okay. Genau, also um aus meiner Erfahrung zu berichten, ich mache es wieder beim Toast und es klappt jetzt auch besser. Also ich habe nicht mehr das Gefühl, dass dieser etwas unangenehme Geruch und so noch da ist. Ich weiß auch nicht, was das irgendwie da am Anfang mal war. Und habe heute erst wieder aktuell Toastbrot backen und es wurde echt super schön. Also
cool.
Und es ist interessant, mega spannend, was das alles für Vorteile bietet.
Ja, also das kann ich in dem Fall auch mit dem Toast nur so widerspiegeln. Und es ist dann auch völlig egal, was für ein Mehl oder sonst irgendwas du nimmst. Wenn du das damit machst, wird das gut.
Ja, also die haben das auch geschrieben, gerade bei kleberschwächeren Mehl und ich mache ja einen Dinkeltoast. Genau, aber ich muss mir noch mal ein bisschen mehr einarbeiten und kann dann nächstes Mal hier ein bisschen was dazu sagen. Ja, schön. Was für Brot hast du heute schon gegessen, Tobi?
Ein Holzofenbrot vom letzten Backtag. Leider nur aufgetaut, aber trotzdem ganz gut. Und es war auch eher Verzweiflungsrezept, also ohne Rezept. Und hat aber besser funktioniert als gedacht. Also von daher war mit dem Sauerteig gleich eine Steilvorlage fürs Thema heute, also mit Roggenvollkorn-Sauerteig, weil da hatte ich irgendwie noch Mehl übrig und dachte, ja gut, jetzt machst du da mit dem Sauerteig und setzt es an. Und dann irgendwie, wir hatten noch Platz im Backofen und dann muss ich kurzfristig noch ein paar Brote machen, damit wir den Ofen wieder vollkriegen. Und das war dann eher ungeplant, aber hat besser funktioniert als gedacht, also über Nacht super gegangen. Und hat dann im Holzofen auch ganz toll funktioniert, super Kruste, innen drin total saftig, so wie ich es gern habe. Ja, das war heute Morgen Teil meines Frühstücks.
Und aber vom Teig her war jetzt ein Mischbrot, oder?
Ruchmehl aus der Schweiz und dann den Roggensauerteig dazu und die Kombination ist echt top.
Aber nicht das Dinkelruchmehl, sondern?
Nee, Weizen. Ja, genau. Und du? Bist du vorbereitet? Was hast du gegessen?
Ich bin gut vorbereitet, weil ich habe halt noch gar nichts gegessen. Oh. Ich bin jetzt richtig streberhaft unterwegs und gebe mal damit an, dass ich mein Intervallfasten heute ausnahmsweise mal durchzogen habe. Okay. Beziehungsweise, ja, ich bin noch gar nicht am Ende. Ich habe hier neben mir einen Skier mit Obst und Nüsse stehen, boah, den ich nach unserem Podcast mir noch zum Frühstück gönne, okay, weil ich gestern Abend sehr spät noch Brot gegessen habe. Also das könnte man fast noch zu heute dazuzählen. Ich war nämlich gestern Abend auf meinem Landfrauenvortrag hier in der Gegend und als ich heimkam, hatte ich so Hunger, dass ich dann von meiner Weizen-Sesam-Kruste noch zwei Scheiben runtergeschnitten habe mit dick Butter und Salz drauf. Genau, von dem her kann man das fast noch dazu zählen. Und da habe ich auf dem Landfrauenabend gestern, auf dem immer wieder auch Männer auftauchen übrigens. Also,
hast du den gemacht oder hast du teilgenommen?
Landmänner? Nee, ich mache den. Also ich bin ja öfter zu Brotvorträgen, Brotverkostungen und irgendwie die Landfrauenvereine hier in der Umgebung habe ich jetzt so ziemlich alle durch, weil wenn du da mal bei einem Landfrauenverein warst und die zufrieden waren, dann wirst du da immer weiter so weitergereicht. Also ist ganz interessant. Ja. Ich habe jetzt die letzten 2-3 Jahre, glaube ich, alle Landfrauenvereine hier durch und das sind immer echt schöne Abende, weil ja, das macht Spaß mit 50 Frauen und Männer waren das gestern Abend wieder. Aber was ich hinaus wollte, ist, dass ich jemanden kennengelernt habe, der auch ein Dorfbackhaus hier wiederbelebt hat, gar nicht so weit von hier, Teilort von Schwäbisch Hall, wo auch ein Dorfbackhaus steht, das wirklich so noch original aus den 70er Jahren steht, mit einem Holzofen, Das wurde in das 70er-Jahr für 40.000 Mark damals nochmal neu hergerichtet und steht wohl ganz gut da und wurde seither aber auch, oder ich weiß jetzt nicht, seit wann es nicht mehr wirklich genutzt wird, aber da habe ich dann gleich wieder unüberlegt, wie ich bin, gleich gesagt, ich komme mal vorbei auf uns zum Backtag, weil ich es einfach so total cool finde.
Ja, klar.
Die machen das dann auch so wie ihr, dass er eben vorher Blots backet und dann Brot und Hefezopf hinten noch, machen sie noch nicht, das will sie jetzt aber mal probieren. Mhm. Genau, fand ich wieder mega interessant.
Ja, da kleiner Vorgriff, also wir werden nächstes Mal am Backtag sogar versuchen, Stollen zu backen. Mhm. Also ganz zum Schluss, weil der fast oder ganz wenig Temperatur nur braucht, bin auch sehr gespannt, weil wir aus einer Bäckereiauflösung so Stollenbackformen uns organisieren konnten. Und der wichtigste Tipp oder Trick, den habe ich bei dir schon vor einer Weile irgendwie mal mitgenommen, dass man den Stollen außenrum mit Teig nochmal einschlägt, ohne Zitronat, Orangeat, weil dann hat man das Ganze verbacken nicht. Oder war es die
Tanja, die das
gesagt hat? Nicht?
Nee, das ist nicht von mir.
Ich dachte, das machen wir auch von dir.
Okay. Nee, mir backe der Stolle in Form mit Deckel. Also ich weiß nicht, was ihr für welche habt. Ja,
genau sowas.
Und da habe ich eigentlich nicht das Problem, dass da irgendwie Rosine oder so dunkel werde.
Okay.
Also es funktioniert eigentlich ganz gut. Das hast du eher, wenn du freigeschobene Stolle backst oder, ja, oder so Haube oder so. Es gibt ja manchmal nur so Haube, die du drüber legst.
Ja.
Genau, aber ja, mach das mal.
Ich bin gespannt. Wir probieren das auch zum ersten Mal jetzt aus. Kam aus der Backhausrunde, dass da Interesse besteht. Cool, probier mal aus, kein Thema.
Backst du sonst auch schon regelmäßig Stolle?
Gar nicht. Das ist überhaupt nicht meine Welt. Und jetzt, wo ich es selber mache und das Zitronaten-Orangeat weglassen kann und vielleicht was anderes dafür reintue.
Mach
das oder nicht. Mir irgendwie auch mal gescheites Zitronat und Orangeat vielleicht kaufe und nicht nur das Billige. Vielleicht schmeckt es ja dann auch besser.
Also Zitronat und Orangeat, da muss ich jetzt schön eingrätschen, weil das ist echt so ein Thema, wo ja echt gefühlt 80% der Menschen sagen, oh nee, bleib mal weg mit dem
Zeug. Ja, genau.
Aber wenn wir dann mal wirklich richtig leckeres Orangeat oder Zitronat die Leute zum Probieren geben, bestätigen uns fast alle, oh, das ist ja was ganz anderes. Ich habe dieses giftgrüne, kleine, Würfel, harte Stückle aus dem Supermarkt, die meine Mutter auch früher immer verbacken hat, im Kopf. So sagen uns das die Leute und so ging es mir auch viele Jahre, bis ich wirklich mal richtig leckeres Orangeat und Zitronat gegessen habe. Also ich bin ein riesen Fan inzwischen.
Wo kriegst du das, wenn du es nicht im Supermarkt kaufst, wo kriegst du was Gutes daher, also als Normalsterblicher und nicht im Großhandel?
Ja, da muss man mal gucken. Also ich weiß, ich will jetzt keine Werbung machen, aber ich weiß, es gibt Hobbybäcker-Versand, wo man das gut kriegt. Also zum Beispiel von Bongu, Manfred Schellin. Es gibt bestimmt auch andere, es soll jetzt überhaupt keine Werbung sein, aber bei dem weiß ich, glaube ich, oder bin mir ziemlich sicher, dass der gutes Orangeat hat, das echt auch sehr, sehr teuer ist, aber das lohnt sich. Also wir sind jetzt ja wieder in dem Thema auch ein bisschen drin, weil wir Panettone Backer haben und auch wieder Backer Wallet. Ich weiß gar nicht, habe ich schon erzählt, dass wir Backer hin?
Nee.
Ja, okay, dann sage ich das gleich noch. Und genau, also ich liebe es inzwischen. Aber ich habe früher auch gedacht, oder auch Panettone, dann Schokopanettone oder was es da für wilde Sorte auch gibt oder andere Sorte gibt. Ich bin immer wieder komme immer wieder zu der Erkenntnis, dass das Original mit Orangeat einfach, finde ich persönlich, am leckerste ist. Ich schicke dir was.
Ja, gerne.
Ich schicke dir was.
Gerne,
weil mir fällt gerade ein, ich backe nämlich morgen wieder Panettone. Ich habe gerade eben, und deswegen war jetzt unsere Podcast-Aufnahme so ein bisschen auf der Kippe, weil an Tage, wo man Panettone backt, kann man sich eigentlich nichts vornehmen. und habe dann aber beschlossen, dass ich meinen Vorteig, den ich gestern gemacht habe, nach unserem Podcast erst zum Hauptteig knete. Deswegen hat es jetzt gut gepasst. Den konnte ich jetzt sogar früher. Also du hast es nicht leicht mit mir. Auf jeden Fall, dann schicke ich dir eine Panettone und ein bisschen Orangeat dazu.
Okay, gerne. Und
dann erzähl mir mal, wie dir das schmeckt. Also wie gesagt, es war für mich auch ein riesen Learning.
Ja, cool.
Ja, zum Panettone-Bake kann ich ja gleich noch kurz was sagen. Ich habe vor 2 Wochen oder so die erste Charge Bagger jetzt, weil also es ist Wahnsinn, es geht stramm auf Weihnachten zu. Wir haben gesagt, okay, wir müssen wieder backen, um einfach auch rein zu kommen und haben dann ein paar Tipps umgesetzt vom Marco, vom Brotgesang, der hier demnächst auch mal zu Gast sein wird, bei dem ich das Panettone-Bagger nochmal ein bisschen vollends gelernt habe, sage ich mal, der gesagt hat, er knetet nur noch langsam und eher auch ein bisschen unterknetet als überknetet, aber ich habe das wohl nicht gut umgesetzt. Also die Panettone war lecker, aber sie war zu kompakt. Also das hat man einfach gemerkt, der Teig war nicht schön ausgeknetet. Die war zu kompakt, überhaupt nicht dieses Wolkige, dieses Fluffige, diese Konsistenz hat sie leider gar nicht gehabt. Deswegen haben wir sie jetzt auch ein bisschen günstiger verkauft. Aber jetzt backe ich gerade, wie gesagt, aktuell den zweiten Bake dieses Jahr oder jetzt sagen wir vor Weihnachten. Und ich bin ziemlich optimistisch. Also der Primo sieht schon sehr, sehr gut aus. Gut an. Jetzt nachher gehe ich gleich nochmal rüber und mache dann den Hauptteig. Und morgen backe ich dann. Ich schicke dir Bilder.
Ja, gerne.
Du hast noch nie eine Panettone von mir gegessen, oder?
Nein.
Aber du bist ja ein bisschen mit Italien verbandelt, weil deine Frau ja viele, viele Jahre in Italien gelebt hat. Deswegen hast du bestimmt schon oft gute Panettone gegessen, oder?
Ich weiß nicht, ob sie gut war. Das ist eine, also dass ich welche gegessen habe. Ja, klar. Bei uns gab es das früher tatsächlich ganz oft von den Firmen, wenn wir Projekte gemacht haben, als Weihnachtsgeschenk. Und da waren aber mit Sicherheit auch viele dabei, die nicht so gut waren, weil ich das am Ende irgendwie, also ich habe die dann gerne im Büro weitergegeben, weil ich gedacht habe, das ist jetzt nicht so meine Welt. Aber wahrscheinlich lag es daran, dass sie einfach nicht gut waren, weil die waren relativ trocken und dann war vermutlich auch das billige Zitronen-Orange drin. Und dann ist überhaupt nicht meine Welt. Ich bin total, also mich kann man da mit einem richtig guten Teig und guten Produkten, wenn das was schmeckt, da kann man mich auch bei Sachen natürlich ködern, die ich erstmal eher nicht essen würde, weil ich probieren will. Auch auf die Gefahr hin, dass vielleicht mal was nicht ist. Also das ist mir diese Woche wieder passiert, weil ich bei einem Bäcker, relativ bekannt, den du auch kennst, und habe gedacht, oh, da gibt es so ein Körnerbrot, kaufe ich, sieht gut aus, und habe eigentlich an irgendwie so ein Saatenkornbrot gedacht in dem Augenblick, und es war innen drin ein Pappendeckel vom Allerfeinsten. Und dann haben 750 Gramm 8 Euro gekostet, und da war ich danach echt enttäuscht, weil ich dachte, boah, das ist echt ein Wort. Das kaufe ich so auch nicht mehr, kann ich gleich sagen.
Man ist immer wieder überrascht, gell? Was dann doch auch für Preise aufgerufen werden, die krass, aber ja offensichtlich auch funktionieren.
In dem Fall bei mir nur einmal, aber ja.
Ja, ich bin da bin ich ein bisschen allergisch dagegen, weil ich bin total dabei, dass man für gute Produkte auch einen ordentlichen Preis verlangt, aber ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, die Bäckerei nutze zu diesem Schwung, dass es viele Betriebe gibt, die einfach wieder Wert auf hochwertiges Brot und so weiter legen und auch einen ordentlichen Preis verlangen und empfindet es so, dass die das ein bisschen mitschwimmen können.
Ja.
Und wenn dann die Qualität aber nicht passt, glaube ich, kommt es beim Endverbraucher dann wieder, also kannst schnell ins Gegenteil umschlagen. Also da bin ich immer ein bisschen, wie gesagt, ein bisschen allergisch, wenn dann die Qualität nicht passt, aber da ganz schöne Preise aufgerufen werden. Das ist, ja, bin immer gespannt, wo da die Reise so ein bisschen hingeht, ja. War es Vollkorn, oder?
Nee, das war sicher kein Vollkorn, war relativ hell dann innen drin und natürlich waren viele Nüsse drin, die machen es sicher schon auch teuer.
Ja klar, dann muss man ein bisschen Preis verlangen, aber die Qualität muss halt trotzdem.
Aber das Brot selber, der Teig, den fand ich echt, also das ist nicht das, was ich mir als Brot vorstelle, bin ich ehrlich.
Soll nicht sein.
Aber vielleicht bin ich da zu sehr Schwarzbrot, genetztes Brot und sowas verseucht und diese schweren, saftigen Teige oder Brote gewöhnt, als dass ich da jetzt sowas ganz toll fände.
Bist du, wenn du Schwarzbrot gerade sagst, was ist Schwarzbrot für dich? Also Mischbrot?
Ja, das, was du als Schwarzbrot bezeichnest. Ich würde wahrscheinlich irgendwann Pumpernickel sagen.
Ja, ist ganz witzig.
Wohl wissen, dass das nicht korrekt ist.
Schwarzbrot ist so ein Begriff, der halt in ganz Deutschland verwendet wird, aber es ist immer was anderes, je nach Region. Also so hier rum, also im Schwäbischen ist Schwarzbrot halt ein Mischbrot.
Ja.
Woanders ist das Schwarzbrot ja was ganz anderes. Also das backe ich heute auch übrigens. Also heute ist alles dabei. Dinkeltoast, Schwarzbrot und Panettone. Ich finde, Schwarzbrot und Panettone sind so die zwei Enden der Bäckerwelt. Also auf der einen Seite das Schwarzbrot und auf der anderen Seite die Panettone. Ist eigentlich der oder die Panettone? Das haben wir, glaube ich, schon mal diskutiert. Der Panettone, oder?
Weiß ich schon gar nicht mehr. Ich dachte der.
Der?
Das ist der große Teig. Also,
was?
Das ist der große Teig.
Heißt es?
Panettone heißt großer Teig.
Nee.
Oder großes Brot, doch.
Echt jetzt?
Ja.
Also Pane ist Brot, Pane? Oder?
Ja, genau.
Und ich dachte, Tone war die Toni, weil das ein Toni erfunden hat.
Ich meine, das ist groß.
Echt?
Ja.
Okay.
Also müssen wir nachforschen?
Wieder was dann. Learning der Woche. Genau, ich wollte noch kurz erzählen, aber jetzt sind wir schon ganz schön fortgeschritten in der Zeit wieder, gell? Ich war auf der Miwe Expo.
Ja.
Und habe Backe mit 15 anderen Brotsommeliers aus jedem Bundesland einer. Das war echt interessant zu sehen, wie unterschiedlich gebacken wird in ganz Deutschland, weil wird aus jedem Bundesland einer. Und aber was ein bisschen schade war, ich war so ziemlich der Einzige gefühlt, der sich an die Vorgabe gehalten hat, so ein regional typisches Brot zu backen, also für das das Bundesland auch ein Stück weit steht. Ich habe mich da auch ein bisschen schwer getan, weil für welches Brot steht Baden-Württemberg? Kann man so ja schwer sagen, Baden-Württemberg ist groß. Also ich habe dann genetztes Brot gemacht, weil ich dachte, okay, das ist auf jeden Fall in Baden-Württemberg zu Hause, auch wenn das jetzt nicht für ganz Baden-Württemberg steht.
Ja.
Und die anderen haben halt oft einfach irgendwas gemacht. Also es gab dann irgendwie ein Apfel-Nussbrot und so. Das war jetzt aber nichts Typisches für die Region. Das fand ich ein bisschen schade. Aber trotzdem irgendwie was witzig oder ja, was interessant zu sehen, was da so backen wird und wie unterschiedlich die Herangehensweise so von alle Bäcker irgendwie ist. Und es waren große Bäckerei dabei, kleine Bäckerei, also Bäcker aus große Bäckerei, aus kleine Bäckerei. Wie gesagt, aus ganz Deutschland. 15 Männer, nur eine Frau leider. Mhm. Und ja, war spannend. Und dann hatte ich immer gleich so ein bisschen Muffe, wenn dann jemand so, also wir haben da so Backe und die Leute sind da so drumrum, ich weiß nicht, ob du Bilder gesehen hast.
Ja, ich habe sie gesehen. Drumrum
gewesen und konnte dann so ein bisschen auch über die Scheibe gucken und mit einem schwätzen. Und wenn dann so Bäcker kamen, die so gefühlt doppelt so alt waren wie ich und gesagt haben, ich back schon seit 40 Jahren jetzt das Brot. Und dann dachte ich mir, oh shit, da muss ich jetzt genau aufpassen. Und war aber dann total nett und total interessant und lustig. War eine coole Runde.
Cool.
Ja. Genau. Und es hat gut funktioniert. Also ich war das Wochenende davor schon noch privat unterwegs und habe dann im Hotel meinen Sauerteig angesetzt, mein Altbrot eingeweicht. Mir war das echt so ultra peinlich. Ich bin dann immer durch den Hintereingang vom Hotel und mit meinen Eimer und mit meinem Messbecher und mit meiner Waage. Und dann dachte ich, Mist, was mache ich mit meinem Anstellgut? Ich muss das ja irgendwo kühlen. Habe mich dann aber nicht getraut zu fragen, ob ich es einfach in der Küche in den Kühlschrank stellen darf. Und da gab es auf dem Hotelflur gab's so einen Getränkekühlschrank.
Okay.
Und da habe ich einfach meinen Eimer unter den Eimer gestellt und habe einen Zettel drauf gelegt, bitte stehen lassen, ich nehme es morgen wieder mit. Und der Witz war, am nächsten Tag lag noch ein Päckle Salami dabei. Geil. Da hat wahrscheinlich ein anderer Gast noch eine Salami dabei gehabt und hat die auch da im Hotelflur Getränkekühlschrank gekühlt. Fand ich dann echt witzig. Aber hat alles echt ganz gut funktioniert, ja.
Cool.
Und war echt ja, eine coole Erfahrung. Ich habe noch zwei Learnings der Woche.
Ja.
Wir haben jetzt lange nicht gesehen, gell? Ich habe wieder wahnsinnig viel gelernt über das Backen. Und wir hatten ja, ich glaube, in der letzten Folge das Thema Autolyse. Mhm. Hatte ich ja kurz erzählt, dass ich da bei Lutz Geisler gelesen habe im Newsletter, dass er da neue Erkenntnisse hat. Und habe echt festgestellt, dass ich habe es jetzt echt weglasse. Ich habe lange Zeit jetzt bei Baguette immer eine Autolyse gemacht, aber ich habe ja relativ kleberschwaches Mehl, dadurch, dass ich von der OPEC mein Mehl kriege, also reines Biomehl verarbeite, und habe festgestellt, die Teige sind tatsächlich stabiler, wenn ich die Autolyse weglasse, weil eben dieser Abbau nicht stattfindet. Also ich bin jetzt auch noch zu keiner abschließenden Erkenntnis gekommen, aber und es ist eine deutliche Zeitersparnis, weil die Knetmaschine halt nicht so lang belegt ist sozusagen. Klar. Also klar, letztendlich soll es ja Zeit beim Kneten sparen, aber wenn du so 100 Kilo Baguette-Teig machst, schmeißt du ja die Autolyse dazwischen drin nicht raus. Also am Ende des Tages ist die Knetmaschine eigentlich länger belegt. Und die Vorteile, die es haben soll, dass ja die Porung gröber sein soll und der Geschmack besser, weil weniger Oxidation stattfindet, die konnte ich jetzt so nicht wirklich feststellen, dass das jetzt so viel schlechter wäre. Also ich bleib mal dran und halt auf dem Laufenden. Aber du hattest Autolyse eh nie gemacht, gell?
Ganz, ganz selten. Also ich habe auch schon Rezepte von Lutz Geisler benutzt, wo das auch vorkommt. Aber das gehört jetzt nicht zum Standardrepertoire, das ich so im Alltag benutze. Also für spezielle Rezepte, wenn ich irgendwie was Besonderes machen möchte und es ist da jetzt in diesem Rezept drin, dann mache ich das schon auch. Aber nicht als Handwerksmittel für das Backen, was ich sonst so betreibe. Da ist eher der Standard-Sauerteig und vielleicht lange und kalte Führung. Das ist so das, mit dem ich mich auseinandersetze.
Und mein zweites Learning der Woche, ich habe es hier schon in den Notizen geschrieben, das ist wahrscheinlich schon gelesen. Ich mache meinen Seeleteig gerade wieder einen Ticker fester und meinen Baguette-Teig auch. Fester muss ich aber erklären, also ich habe extra nochmal nachguckt, mein Seeleteig hat eine TA von 182 und mein Baguette-Teig von 180, aber da lasse ich manchmal auch ein bisschen Wasser weg, sagen wir mal 175, 178 vielleicht auch manchmal, kommt bei uns echt auch stark auf das Mehl an, muss man wirklich sagen, also das schwankt schon relativ. Was ich damit sagen will, ich habe wieder festgestellt, also ich bin so ein Typ, wenn ich Teige knete und ich merke, da geht noch was, so, dann packe ich also auch noch mal einen Schluck Wasser dazu, weißt du? Und gerade bei Seele, und jetzt hast du ja auch aktuell Seelebacke, deswegen dachte ich, passt das heute ganz gut. Ja,
absolut.
Ich habe die ja über Nacht im Kühlhaus und ich mache Dinkelseele, und wenn der Teig dann sich zwar beim Knete super gut anfühlt und du auch noch einen Schluck Wasser reinbringst und der ist dann richtig, richtig weich, dann habe ich manchmal am nächsten Tag so ein bisschen die Gefahr, wenn er dann über Nacht auch liegt und auch ein bisschen Abbau stattfindet, dass der, ja, du musst dann schon sehr, sehr geübt und geschickt sein beim Abstecher von der Seele, dass die einfach auch nicht zu flach werden.
Ganz genau.
Und ich habe wieder, also es ist echt wieder interessant, wenn man, ja, ich habe echt wieder gemerkt, wenn ich sie in Ticker fester halte, wobei fester ist ja bei TA 182 sage ich mal, relativ zu sehr, dann sind sie einfach viel, viel schöner in der Form, kriegen eine schönere Bräunung.
Ja.
Also es, ich will damit sagen, lange Geschichte kurz, nicht immer nochmal einen Schluck Wasser dazu. Also der Teig wird nicht immer besser und besser und besser, umso mehr Wasser drin ist. Also war für mich einfach wieder eine neue Erkenntnis. Meine Seeleteige sind jetzt wieder ein bisschen stabiler. Mhm. Sie lassen sich viel besser abstechen, ich kriege eine viel schönere Form hin, habe dadurch auch eigentlich keine schlechtere Porung, weil wenn du einen weichen Teig hast, und musst aber so lange dran rumdoktern, dass du irgendwie eine Form hinkriegst, dann machst du ja auch Porung kaputt. Und sie sind höher, sie kriegen eine schönere Farbe. Und also Seele, das ist echt ein Produkt, wo ich, also ich liebe es einfach nach wie vor. Und bei Baguette genauso. Da war ich auch lang so auf dem Trip immer noch weicher und noch weicher und noch weicher. Und habe jetzt wieder festgestellt, ja, es ist einfach eine falsche Annahme, dass wenn ein Teig noch weicher ist, dass das Produkt am Ende nur noch besser wird. Ja. Also war einfach so wieder für ein Learning für mich jetzt letzte Woche relativ aktuell, wo ich dann dachte, ach guck an, weil da habe ich eigentlich mein Baguette ein Ticket zu fest, also so in meiner Vorstellung ein Ticket zu fest gehabt und habe dann aber gemerkt, okay, er lässt sich, also er war super wollig, er hat sich super gut aufarbeiten lassen, ich habe einen super schönen Ausbund gekriegt und dadurch auch eine super schöne Porung. Er war trotzdem, also das Baguette war nachher trotzdem super saftig. Das einfach so als mein Learning der Woche.
Cool.
Hast du auch was gelernt?
Ich habe ähnliche oder gleiche Erfahrungen gemacht. Ich habe im Backhaus festgestellt, wenn der Teig der Seelen zu nass ist, dann kann man nicht frei schießen, dann brauchst du Bleche, dann brauchst du auch Backpapier und dann hast du also auch, dass die Seelen backen ja dann richtig fest am Boden, wenn sie zu nass sind und dann brauchst du entweder wahnsinnig viel irgendwie Streumehl, was ich an der Seele gar nicht haben will.
Ja.
Weil ich ja eigentlich genau auf diese glatte, genetzte Oberfläche scharf bin. Deswegen haben wir es dann auf Bleche gemacht. Hat auch den Vorteil, dass man im Ofen dann nochmal also den besten Platz mit der Temperatur suchen kann, wenn man sie dann verschieben will. Ich habe gelernt, ich habe sie zu spät rein. Also ich hader mit der Temperatur der Seelen. Ich habe zu Hause, backe ich sie im Haushaltsbackofen so bei 230 Grad und im Holzbackofen ist es schwierig, diesen Zeitpunkt abzupassen. Das Brot kommt rein und dann fällt die Temperatur und dann ist immer schwierig, diese Temperatur zu kriegen. Diesmal war es einfach, weil ich nebenher noch Kaffee getrunken und geschwätzt habe, habe ich es verpasst, rechtzeitig reinzutun. Deswegen sind sie relativ hell geworden. Geschmacklich tut es dem Ganzen keinen Abbruch. Und ein Teil war sehr flach und den anderen Teil, also ich habe zwei Teige gehabt, der war mit weniger Wasser und der ist super schön rund geworden und da hat die Farbe gepasst und das ist genau der Punkt. Ich bin auch am Ende, wie du, von dir angefixt, ja, da noch Wasser rein und noch, da geht noch was und da geht noch was und das packt der Teig locker und beim Backen habe ich dann festgestellt, also ich will keine Fladen, ich finde es schon auch gut, wenn das richtig rund ist und dann lieber tatsächlich ein bisschen weniger Wasser rein und ja, ich denke, ich komme bei einem ähnlichen TA raus wie du, bei mir war es wahrscheinlich jetzt bei 200 und das war definitiv zu viel, allerdings mit Weizen, nicht mit Dinkel und ja. Wenn man da ein bisschen reduziert, wird es, glaube ich, einfach schöner und geschmacklich tut es keinen Abbruch, also das ist überhaupt kein Thema. Und im Holzbackofen kurz backen, geile Kruste und innen drin noch so gerade so durch. Boah, es gibt nichts Besseres.
Ja, mega, also genau, das hast du letztes Mal schon, die Formulierung hast du letztes Mal schon gebraucht, deswegen hatte ich da auch schon Lust auf Seele. mir kam gerade, habt ihr schon mal probiert, die Seele nicht vorm Brot einfach zu schießen?
Das ist zu heiß.
Sicher? Mhm. Wie viel Grad hat er da oben?
320.
Weil ich weiß nicht, ob Günter Weber, über den wir hier ja auch schon gesprochen haben, auf jeden Fall ja. Sein Bruder Helmut, der hier eine Holzofenbäckerei ganz in der Nähe hatte, der hat das gemacht. Der hat wirklich vorm Brot solche Sachen wie Seele, sogar Brezle backen. Ein Mitarbeiter von mir hat da mal Auskäufer und von dem weiß ich, dass da teilweise das Backpapier in Flamme aufging, so heiß war der Ofen da noch. Und dann wirklich ganz, ganz kurz.
Aha, ja, dann probier
das halt mal. Also würde ich mal probieren.
Mache ich.
Ich muss das Buch rauskramen von Günter Weber, ob der darüber was schreibt.
Okay, ja,
bin gespannt. Also bei seinem Bruder weiß ich es. Und die haben ja zusammen die Bäckerei früher gehabt in Winnenden. Ich könnte mir vorstellen, dass der da ähnlich Bagger hat. Und apropos Buch, bevor wir zum Thema kommen. Letzte Story vor unserem eigentlichen Thema. Ich habe ein super Buch gefunden. Ich war über das lange Wochenende da mit dem Feiertag letztens in Stuttgart und war da in der Buchhandlung in der Königstraße und gehe natürlich immer in die Backabteilung.
Klar.
Und habe da ein super Buch gefunden, das heißt die Orange Bakery. Da geht es um ein Mädel mit ihrem Papa aus England, die Depression hatte mit 14. und dann auch nicht mehr in die Schule ging und es hat nichts irgendwie geholfen. Und als der Vater dann anfing, Brot zu backen, der Vater war eigentlich Lehrer, so sind die, ist das Mädel also auch zum Brotbacken gekommen und hat dann wirklich, also mit über einige Umwege und so, aber hat jetzt eine Bäckerei in England, die Orange Bakery. Und total coole Geschichte. Also fing wirklich dann an, daheim zu backen, dann auf Vorbestellung für die Nachbarn, sämtliche Backöfen der Nachbarhäuser dann irgendwann mitgenutzt und irgendwann dann einen Pop-Up-Verkauf gemacht. Also ich bin noch nicht ganz fertig und es sind auch einige Rezepte drin, aber erstmal 150 Seiten die Geschichte.
Cool.
Also wahnsinnig inspirierend, wenn so eine junge Frau quasi, also und halt mit dem Backen angefangen aus purer Liebe zum Backen, also einfach überhaupt das gar nicht auf dem Schirm gehabt und nie da draußen Business machen wolle, aber jetzt Inhaberin einer Bäckerei, mega, echt mega, muss ich dir unbedingt, packe ich dir mit in die Panettone-Box, wenn ich es bis dahin schon fertig gelesen habe.
Okay.
So, jetzt aber, 25 Minuten sind rum.
Jawohl.
25 Minuten, steigen wir ins Thema. Ich dachte, ich erzähle heute mal ein bisschen was über Rocker-Vollkornbrot.
Voll gut, ja.
Und zwar habe ich da auch wieder echt neue Erkenntnisse gewonnen und backe jetzt gerade ein neues Rezept, das ich selber entwickelt habe. Wir haben die Bäckerei 12 Jahre und wir backen schon seit 12 Jahren Rocker-Vollkornbrot. Rocker-Vollkornbrot als Kasterbrot, weicher Teig mit Brühstück, mit Sauerteig, ein bisschen Rocker-Keimlinge drin, ein bisschen Gewürz und fertig. Ein relativ saures Brot, also für ein Rocker-Vollkornbrot für mich in Ordnung, aber ja, und auch sehr, sehr feucht und hat so speziell auch seine Fans, aber schon ein bisschen ein spezielles Brot. Wir sind ja auch keine Gegend, wo Rocker-Vollkornbrot jetzt irgendwie auf Platz 1 liegt oder so. Genau, und hatte jetzt die Idee, schon länger mal einfach ein Rocker-Vollkornbrot zu backen, das freigeschoben ist und einfach viel, viel milder ist. Und genau, und das haben wir jetzt einfach versucht umzusetzen. Und das Interessante ist, es ist nach wie vor ein Rocker-Vollkornbrot, aber also aus 100% Rocker-Vollkorn, Sauerteig, Wasser, gleiche Menge Gewürze, aber es ist ein komplett anderes Brot. Wir machen jetzt quasi den Sauerteig so, dass wir eine zweite Stufe machen. Also wir setzen die erste Stufe von einem Tag auf der nächste an, machen dann morgens ein 1:1:1 Sauerteig, also ein Teil Anstellgut, ein Teil Mehl, ein Teil Wasser. Und ich bin ja ein riesen Fan von einer 2-Stufe Sauerteigführung. Das machen wir jetzt bei 3 Brote inzwischen. Ich muss aufpassen, dass es nicht wieder alles zu kompliziert und zu komplex wird. Aber das Ergebnis ist halt, dass der Sauerteig total mild ist. Also der steht dann, hat eine Reifezeit von 2,5 Stunden ungefähr. Das kommt ein bisschen drauf an. Man hat dann eben Teig mit feinem Rocker-Vollkornschrot, etwas fester natürlich, weil es ein freigeschobenes Brot geben soll, also aber auch kein Brühstück oder irgendwas drin. Das Einzige, was noch drin ist, ist ein eingeweichtes Restbrot, und dann eben in Körble, im Schluss nach oben, dann nachher Backer mit ein bisschen Schrot drauf und so eine aufgerissene Kruste und
super.
Finde es wahnsinnig cool, ein Rocker-Vollkornbrot als freigeschobenes Brot hinzukriegen. Es ist ein Ticker flacher wie jetzt irgendwie ein genetztes Brot oder so, klar. Aber es ist halt, wie gesagt, auch von der Säure her total mild.
Ja.
Und ich bin wieder total fasziniert und begeistert von Sauerteig, weil ich denke, das eine ist ein Rocker-Vollkornbrot und das andere ist ein Rocker-Vollkornbrot. Die Zutaten sind sogar zum Teil identisch. Die Sauerteigmenge ist nicht ganz identisch, weil natürlich so ein milder Sauerteig, der immer ein bisschen mehr versäuert. Ja. Aber es ist nur eine andere Teigführung und wir machen was anderes mit dem Sauerteig und es ist ein komplett anderes Brot. Es ist freigeschoben, das ist natürlich auch nochmal klar, du hast eine Kruste, das hast du bei einem Vollkornbrot, meistens sind Vollkornbrote dann ja doch Kasterbrote.
Kaste, genau.
Hast du das oft nicht, ja? Aber ich will einfach auch mal ein Vollkornbrot, das jemand mag, der halt gern auch einfach Brote mit Kruste mag. Und also ich bin wieder total begeistert. Und das Brot ist sogar so anders, dass Leute, die seither Fan waren von diesem Rocker-Vollkornbrot im Kasten, jetzt das von unseren Verkäuferinnen empfohlen gekriegt haben, gucken sie her, wir haben ein neues Rocker-Vollkornbrot, das Kasterbrot gibt es gerade nicht mehr, die dann sagen, oh nee, das geht gar nicht, das schmeckt ja nach gar nichts, weil es halt nicht so sauer ist. Aber Leute, die seither das Rocker-Vollkornbrot als viel zu sauer empfunden haben, die lieben das Neue. Cool. Also ich bin wieder total begeistert.
Also ich bin bei meinem Vollkornbacken tatsächlich auf Roggenvollkornschrot gegangen, was ich total geil finde, weil das was Grießartiges nachher im Brot hat. Und das, also Geschmack, klar. Sauerteig geht da damit unglaublich ab.
Ja.
Und also wirklich, der zündet richtig. Das ist, da muss ich aufpassen, dass der nicht über die, aus dem Eimer rauskommt. Und ich finde, dass dieses Grieß, diese kleinen, feinen, harten Teilchen im Brot, das macht nochmal was komplett anderes aus dem Brot. Da stehe ich total drauf.
Also im Teig?
Im Teig nachher dann drin, genau. Also ich mache den Sauerteig da damit.
Ja.
Und ersetzt dann einen Teil von meinem Roggenmehl mit diesem Vollkornschrot. Und das ist wie Grieß fein gemahlen. Oder was heißt fein gemahlen? Das ist halt relativ hart. Und ja, das ist sensationell da drin.
Aber ist das nicht so hart? Also du machst da kein Kochstück oder sowas?
Nee, das ist nur im Sauerteig so drin.
Und hast du dann in der Krume noch so ein bisschen weiße Stippe oder das nicht?
Nee, das tatsächlich nicht. Wahrscheinlich, also ich kaufe das hier in der Mühle, so wie es das gibt. Mhm. Ich habe da ja keinen Einfluss drauf, in welchem Mahlgrad das nachher kommt. Ich finde, das ist, also kommt einem feinen Hartweizengrieß sehr nahe von der Konsistenz her. Und das ist nachher auch im Brot so, dass man das so schmeckt. Und das kriegt eine, wenn du einen Hartweizengrieß so nimmst, dann kriegt das ja immer gleich so einen mediterranen Touch, das Brot.
Ja.
Und ich finde aber mit diesem Roggenvollkornschrot ist genau das Gegenteil. Das ist für mich sowas von Schwarzwald. Ich weiß gar nicht, warum ich das damit verbinde, aber das ist für mich so richtig hier Heimat. Mhm.
Also neues Learning, Schwarzwald ist das Gegenteil von mediterran.
Für mich schon, ja.
Ja, ich weiß, was du meinst. Und ist das reines Vollkornbrot dann, oder?
Ja, das versuche ich dann. Ja, also ich mache es dann mit Roggenvollkornmehl und diesem Vollkornschrot und dem nur Sauerteig, keine Hefe und eigentlich nur noch Salz und Wasser. Und das funktioniert auch tatsächlich ziemlich gut.
Sehr interessant. Ich finde halt, wie ich es gerade schon gesagt habe, du kannst das so spielen. Genau, du kannst verschiedene Körnungen von Schrot nehmen. Du kannst deinen Sauerteig anders führen. Du kannst deinen Teig fester und weicher machen. Du kannst Brot freigeschobert oder als Kapsel machen. Wahnsinn. Also ich bin echt wieder total fasziniert. Und gleichzeitig ist es aber auch so ein Sauerteig mit 1:1:1, der hat natürlich auch kein großes Zeitfenster, wo du ihn verarbeiten kannst. Ja. So, du musst ja schon echt auf Zack sein und dein Brot ist natürlich auch komplett anders, wenn du den Sauerteig irgendwie eine halbe Stunde länger stehen lässt.
Ja, ja.
Also und im Winter, wenn es dann irgendwie kalt ist und das wird dann morgens als erstes gemacht und der Sauerteig hat vielleicht nicht ganz die perfekte Temperatur, also auch da musst du dann reagieren, den Sauerteig vielleicht ein bisschen in den Gärraum stellen oder. Und es beeinflusst halt komplett der Geschmack, also der Geschmack ist komplett davon abhängig, wie du deinen Sauerteig letztendlich führst. Und es ist halt auch sowas Ehrliches, weil also ja, du hast drei Zutaten und genau, aus denen machst du halt ein Brot und es sollte möglichst, vor allem wenn man es verkaufen will, halt immer wieder dann auch gleich sein. Also ich bin gespannt, wie das jetzt weitergeht. Wir haben das jetzt erst 2 Wochen und wie gesagt, am Anfang haben sich Leute beschwert, aber andere Leute waren begeistert. Also genau.
Hast du auch sowas schon mal Knödel gemacht oder als Wegmehlersatz in zum Beispiel Fleischküchle rein? Das ist abgefahren. Nee.
Als Wegmehlersatz, also praktisch sozusagen, also Altbrot quasi.
Gemahlen.
Genau, gerieben
und dann damit verwendet und in den Knödeln als Stücke aufgeweicht nachher, das weiß man ja dann mit Milch und sowas, anstatt Weckle einfach auf.
Ja.
Das ist was absolut Abgefahrenes.
Ey, warum bin ich da noch nicht selber drauf gekommen? Sauerteigknödel.
Weil,
also was wir immer mal wieder machen, ist Brezelknödel, also einfach halt aus Brezeln, aber Roggenvollkornbrot, das ist ja
zwei Daumen hoch, das ist was
Abgefahrenes. Funktioniert das gut? Also du hast das dann komplett getrocknet, oder?
Ich habe das dann komplett getrocknet, genau. Und dann wird es eingeweicht, so, ja, also willst ja kein Brei. Von der Zeit her muss halt gucken, wie lange es geht, aber geschmacklich ist es einfach was anderes.
Ich weiß, was es morgen gibt. Ich stotter gerade ein bisschen, weil ich muss gerade überlegen, ob ich gerade noch übrigens Roggenvollkornbrot habe. Nee, mega cool. Warum bin ich noch nie selber drauf gekommen? Einfach Brot zu nehmen, ist der Zweckle. Aber saugt es auch genügend auf?
Ja, also wir haben es natürlich nicht mit 100%, sondern das ist mit anderen, also das ist ein Teil, im Knödel ist ein Teil, du nimmst halt einfach Weckle und den Rest vom Sauerteigbrot, so ist das bei uns irgendwie entstanden, weil das war in einer gemeinsamen Tüte drin. Ich unterscheide da fürs Altbrot machen nicht. Und wenn man dann zufälligerweise halt in diese Tüte, wo das Altbrot drin ist, reingreift und dann hast du halt Milchweckle und Roggen Sauerteigbrot in einer Hand. Aber geschmacklich ist das tatsächlich was Spannendes. Das muss man mögen, aber es ist tatsächlich
anders, gell?
Ja, es ist anders, genau.
Okay, also ich werde berichten, bei der nächsten Aufnahme, was draus Worte ist.
Genau.
Ja, ich packe das Rezept in die Shownotes. Ich bin gespannt. Also wer auf Rockervollkornbrot steht und gerne aber auch Brote mit Kruste mag, der soll das mal nachbacken und gerne mir Feedback schicken. Genau. Ja, also mein neues Lieblingsbrot gerade im Moment.
Sehr cool.
Und du hast mir doch unter der Woche auch noch was anderes geschickt. Was war das nochmal, wo du gesagt hast, irgendwie auch, da haben die früher Grießbrei draus gemacht?
Ah, das schwarze Mousse
heißt es ja, bei genau. uns.
Ja, das ist gerösteter Weizen und Dinkel, vermahlen. Der ist auch schwarz und der riecht nach verbrannt geröstet, wenn der in die Tüte reinriecht. Und die haben früher daraus Grießbrei gekocht. Das war bei uns offensichtlich das schwarze Mousse. Also die Älteren, in Anführungszeichen, die kennen das als Grießbrei-Ersatz, weil das hat man halt hier auf der Schwäbischen Alb so gehabt. Und das, dadurch, dass du dieses Geröstete aus diesem Grießigen dann zum Teig dazu gibst, kriegt das Brot einen unglaublich spannenden Geschmack, weil diese Röstaromen da drin sind. Es kriegt auch eine andere Farbe im Teig. Es ist echt Wahnsinn. Und also ich habe beschlossen, ich mache nur noch so.
Weizengrieß und Dinkelgrieß wird geröstet quasi.
So habe ich das verstanden. Ich kenne auch nur das Endprodukt.
Und du packst das einfach in jedes Brot jetzt rein, oder was?
Also jetzt beim letzten Backtag habe ich anteilig sehr große Anteile davon mit rein, weil ich es einfach ausprobieren wollte, auch wie es schmeckt. Aber das ist tatsächlich schon auch so ein bisschen ähnlich Altbrot-Thema, dass man eben die Geröstete oder die Geschmacksstoffe aus der Kruste dann plötzlich wieder im Brot drin hat.
Ja.
Und so funktioniert es da auf ganz einfache Art und Weise eben auch. Und das hat aber einen ganz eigenen Geschmack.
Aber ist nicht zu vergleichen mit Altbrot oder so?
Nee, es schmeckt nochmal anders. Es riecht vor allem anders. Auch im Brot riecht es nachher anders.
Okay. Spannend. Und du hast jetzt das... In welchem Brot hast du erstmal probiert? Also in deinem klassischen Dinkel-Ruchmehl genetzter?
Jawohl, ja. Und dann nur ganz kleines, so 10% vom Mehl da damit ersetzt. So wenig ist gar nicht. Aber das war super, weil es kriegt einen sehr herzhaften und eben rauchigen, röstigen Geschmack dadurch. Und in dem Roggensauerteig, den ich gemacht habe, habe ich es auch drin gehabt. Eher so, weil ich eben noch irgendwie die Tüte leer machen wollte und habe es einfach mit reingeschmissen und gedacht, jetzt gucken wir mal. Und auch das gibt vor allem auch, im Geschmack macht es was mit dem Brot. Die Kruste ändert sich kaum, aber der Geschmack verändert sich, weil dieses Geröstete, das schmeckt nachher einfach immer noch damit drin ist.
Und ist das, mal Altbrot, wenn du das mit reinpackst in der Teig, das ist ja erstmal Ballast für den Teig. Also das geht ja nicht auf, sag ich mal. Das ist ja irgendwie wie...
Das wird ja dann ein bisschen schmierig. Und dieses Mousse-Mehl, das geht auf, wie wenn du ein
Mehl reintust. Das ist wie Mehl sozusagen.
Das ist wie Mehl.
Dann wird es relativ mild geröstet, oder? Ja. Weil sonst würde ja irgendwie das ganze Klebereiweiß oder so wäre und die Stärke wäre ja alles schon irgendwie vergleichert. Aber das ist nicht so.
Vermutlich.
So, nee, und weißt du das vorher Ei, oder?
Nein, gar nicht. Ich habe es einfach anstatt Mehl rein. Und es funktioniert auch wie Mehl. Also der Teig wird nicht so schmierig, wie wenn du Altbrot drin hast.
Ja.
Da ist ja eher so... So, ja, was Schmieriges. Und das funktioniert wie Mehl auch, geht da drin auf und der Geschmack ist aber dann im Brot drin. Das ist sensationell.
Und der Altbrot hast du aber trotzdem noch drin?
Nee, das habe ich keins mehr gehabt, deswegen.
Ja, spannend. Ja, das muss ich unbedingt mal angucken, wenn ich mal bei dir bin oder wenn du mal ein Brot hast, wo das...
ich kann dir mal ein Päckle schicken.
Wo das mit verbacken ist. Ja, tauschen wir mal aus, Panettone gegen
Mousse. Genau. Thema Eierschecke.
Ja, genau.
Erzähl. Ja, ich muss noch üben.
Hast du schon gebacken? Nee.
Ich habe es versucht. Ich bin an mein Zielbild, was ich da im Urlaub gegessen habe, noch nicht ganz rangekommen. Aber ich glaube, ich weiß, woran es lag, weil der Boden war einfach, ja, keine Ahnung, der nicht heiß genug oder zu kalt. Ich habe keine Ahnung, irgendwas mit der Temperatur hat nicht gepasst. Der ist nicht so schön aufgegangen, wie ich mir das vorgestellt habe. Das muss man ein bisschen üben. Aber ansonsten funktioniert es ganz gut und kommt gut an.
Ja, also dann bleib dran und dann erkennst du vielleicht auch, was die Sachsen an Eierschecke so lieben oder die Thüringer.
Ich glaube, das weiß, ist
jetzt aus Thüringen.
Das ist sensationell. Also ich habe das ja, wie gesagt, dort gegessen und gedacht, mega, das ist für mich wirklich ein ehrwürdiger Ersatz für Käsekuchen und für den Käsekuchen tue ich hier wirklich viel. Aber das ist super.
Aber du hast ja letztes Mal Käsekuchen ohne Rand dazu gesagt und das
ja, genau.
hat dazu geführt, dass ich direkt von der Alexandra aus Thüringen Rezept geschickt gekriegt habe. Und du hast das auch direkt
probiert? Das habe ich genommen.
Ja, das wäre auch mal was. Ich habe schon wieder gar nicht mehr dran gedacht. Das muss ich mir hier mal wieder nach oben holen auf meinem Handy. Und vielleicht auch mal ausprobieren. Wir hatten das eine Zeit lang auch schon mal, ja. Aber ja. Ja, aber es ist halt sehr aufwendig, gell?
Ja, klar.
Aber so sind halt viele gute Sachen aufwendig.
Manchmal muss man sich Zeit nehmen für sowas. Genau.
Was backst du als nächstes, Tobi?
Das ist ein guter Punkt. Ich gehe mal davon aus, irgendein Sauerteigbrot, weil der muss ich irgendwie verbacken. Aber so einen richtigen Plan habe ich ehrlich gesagt noch nicht, weil Seelen haben wir gerade genügend gehabt. Wahrscheinlich backe ich als nächstes, wenn ich ehrlich bin, Apfelblätterteigtaschen. Mhm. Da habe ich irgendwie Bock drauf, wahrscheinlich morgen Mittag und dann eine Kugel Eis dazu. Das wird so das nächste Backen sein und dann am Samstag, denke ich, gibt es Brot.
Sehr, sehr cool.
Und du, was steht bei dir als nächstes an?
Bei mir steht alles Zeichen auf Panettone. Und in einer Stunde 45 kommt Schwarzbrot aus dem Ofen und
cool.
Und Panettone-Teig steht an und den backe ich aber morgen früh dann erst. Ja, also ich backe natürlich auch noch andere Sachen, gell? Ich mache das ja nicht nur so hobbymäßig wie du. Zum Glück nicht.
Tja.
Und genau, aber das sind so die Schwerpunkte. Ich schicke dir Bilder. Ich schicke dir Bilder und wenn sie gut wird, schicke ich dir eine. Schick dir ein bisschen Orangenschaden mit und dann sprechen wir nächstes Mal drüber.
Das wäre super, genau.
In diesem Sinne, bis nächste Woche.
Bis dann, mach's gut.
Ciao, ciao, frohes Backen, bis dann.
Ciao.